Wir wollen uns jetzt mit der Frage befassen, wie wir unsere persönliche Berufung finden können. Also Gott hat einen spezifischen Plan für jeden von uns. Das Ganze kann in Existenz kommen auf der Grundlage, dass wir unsere allgemeine Berufung, die Punkte, die wir eben hatten, dass wir die festmachen, dass das die Grundlage ist in unseren Herzen. Dann habe ich mir hier einen Satz aufgeschrieben. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben in unserem Leben, mit Eifer nach den Absichten Gottes für unser Leben zu suchen. Wir werden dabei sicherlich nicht in wenigen Tagen oder Wochen ans Ziel kommen, aber wer sucht, der findet.
Amen.
Das will ich uns zeigen im Wort Gottes. Diese Schriftstelle 1. Timotheus 2, 4, da steht, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Gott sucht Menschen auf der Erde, die seinen Willen tun wollen oder durch die er seinen Willen ausführen kann. Weil es sein Wille ist, Menschen zu helfen. Und dazu braucht er Menschen, die bereit sind, nach seinem Willen zu fragen und danach zu suchen und danach zu leben. Es gibt da so eine erstaunliche Schriftstelle im Hesekiel 22. Hesekiel 22, Vers 30. Da steht geschrieben, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und von mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Gott sucht Menschen. Und noch eine zweite Schriftstelle ist aus Jesaja 42, Vers 22. Das finde ich ist eine starke Beschreibung vom Volk Gottes allgemein im Moment. Doch es ist jetzt noch ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden und da ist kein Erretter zur Plünderung und niemand sagt, gib wieder her. Also es sind zwei Schriftstellen, die uns sagen, dass Gott Menschen sucht, durch die er seinen Willen tun kann. Im Hesekiel die Tragik, dass Gott sagt, ich fand keinen. Und die Jesaja-Stelle, dass da niemand ist, der ruft, gib wieder her. Niemand ist da bereit, es zu plündern im Bereich des Feindes, dass Menschen gerettet werden. Kurz gesagt, Gott sucht dich. Und da gibt es diesen Auftrag, Matthäus 10, Vers 8, eine ganz allgemeine Beauftragung an die Jünger, an uns. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzliche, treibt Dämonen aus. Das ist kurz und sehr einfach formuliert. Gibt es kaum Missverständnisse. Das ist der Auftrag. Gott sucht Menschen, durch die er das tun kann, was er tun will. Gott sucht dich. Und da will ich ein paar praktische Schritte nennen, wie wir dort hineinkommen. Und der erste Schritt, treffe eine Entscheidung. Alle Dinge beginnen mit einer Entscheidung. Entscheidungen zu treffen ist allgemein sehr, sehr wichtig. Immer an den Stellen, wo wir uns weigern, Entscheidungen zu treffen, passiert in der Regel das Verkehrte. Deshalb ist es allgemein wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb beginnt auch das mit einer Entscheidung von uns, dass wir uns festlegen, ich will ein bedeutsames Leben führen, ich will ein Diener Gottes sein. Das klingt relativ profan, aber wenn die Entscheidung nie kommt, geht nichts los. Ich will ein Leben führen, was Bedeutung hat über die Zeit hier hinaus. Ich möchte jemand sein, den Gott findet. Es gibt eine interessante Stelle, Psalm 89, 20, da steht, ich habe David gefunden, meinen Knecht, sagt Gott. Ich habe David gefunden. Mit heiligem Öl habe ich ihn gesalbt. Also Gott hat David gefunden und freute sich, dass er durch ihn so vielen Menschen Gutes tun konnte, bis hin zu seiner prophetischen Bedeutung für uns heute. Kommt nochmal wieder Apostelgeschichte 13, 22. Da steht es nochmal. Erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also der erste Punkt ist, wir treffen eine Entscheidung, wir lassen uns rufen und entscheiden uns, dem Herrn mit unserem ganzen Leben zu dienen. Egal in welche Richtung uns der Herr leiten wird, es beginnt damit, dass wir diese Bereitschaft haben, dass wir entscheiden, ich will das. Der Herr zwingt uns zu nichts und bringt uns nicht mit Gewalt in irgendeine Richtung. Das können wir entscheiden, können uns entscheiden, ein Leben zu führen, was Gott zur Ehre ist, ein glückliches und erfülltes Leben. Und Gott sucht solche Leute, die das entscheiden. Gott sucht solche Leute und Gott freut sich, diese Leute zu finden. Das hat sich bis heute nicht geändert. Gott sucht solche Leute und Gott freut sich, sie zu finden. Ja, treff eine Entscheidung. Also erstmal, an diesem Punkt musst du noch nicht das klare Bild haben. Du musst noch nicht im Detail genau wissen, was in 15 Jahren ganz genau wie sein wird. Wir können auf den Herrn vertrauen, dass er einen guten Plan hat und dass er weiß, was er tut und dass es so ist, wie es das Wort sagt. Es ist ein erfülltes Leben, ihm zu folgen, ihm zu dienen. Und wir müssen jetzt noch nicht wissen im Detail bei dieser Entscheidung, wie genau wird es aussehen in meinem Leben, wo wird das hinführen. Aber die Entscheidung muss irgendwann kommen, dass wir das festlegen und sagen, ich will das. Ich sage ja dazu. Ich will ein Leben führen nach den Plänen Gottes. Der zweite Punkt. Wenn wir das entschieden haben und wir nehmen uns nachher ein Stück Zeit, dass die das möchten, das auch entscheiden können. Heute hier vor dem Herrn. Und hier sind nicht versteckte Kameras, die euch irgendwie dann filmen oder so. Aber das ist mir auf dem Herzen. Also wir werden nachher uns ein paar Minuten Zeit nehmen, die Entscheidung treffen zu können oder das vor Gott festzumachen. Das Zweite, dass dann ein Prozess beginnt. Das setzt einen Prozess in Gang, nämlich Veränderung. Ein Prozess von Veränderung beginnt, wenn wir das entschieden haben. Deshalb erkläre ich noch die nachfolgenden Punkte, dass uns etwas klarer wird, welche Folgen diese Entscheidung auch haben wird. Was an Veränderung beginnt, ist, dass der Geist Gottes anfängt zu wirken und uns aus allen möglichen Verstrickungen oder uns vollends unter dem Einfluss des Geistes dieser Welt herausholt. Dass der Geist Gottes uns hilft, dass wir herauskommen aus Lauheit oder aus Angepasstheit, aus Mittelmaß. Und dass unsere Motivationen gereinigt werden. Und dass wir Reich Gottes Gedanken über das Wie und über die Umsetzung des Ganzen bekommen. Dass Berufungen und Pläne Gottes in Existenz kommen nach den Prinzipien des Reiches Gottes, nicht nach den Prinzipien dieser Welt. Nicht auf Kosten anderer, nicht in Konkurrenz, nicht mit Neid oder Intrigen, nicht indem andere unterdrückt werden, nicht mit unserer eigenen Kraft in irgendeiner Weise mit Gewalt den Weg zu bauen. Die Pläne Gottes kommen nicht nach diesen weltlichen Prinzipien zustande. Also es beginnt bei uns ein Prozess der Veränderung, unsere Gesinnung verändert sich und der Heilige Geist tut Dinge in uns. Und das tut er permanent, das nehmen wir nicht immer wahr, aber wir können von Zeit zu Zeit, wenn wir Sachen Revue passieren lassen, können wir feststellen, wie der Geist Gottes arbeitet. Also ein Prozess von Veränderung beginnt, wenn wir das entschieden haben. Also unser Aufstieg im Reich Gottes kommt nicht nach den Methoden der Welt zustande, sondern wir können vertrauen auf den Herrn, dass er das geplant hat und er das tut und dass er das kann. 1. Chronik 29, 12 gibt es eine Schriftstelle. Da steht, Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Es ist in der Hand Gottes, uns groß und stark zu machen. Also wir tun das nicht mit unserer eigenen Kraft und nicht mit weltlichen oder gottlosen Methoden. Großes Beispiel in der Schrift ist der König David. Wir lesen, dass das Volk unbedingt einen König wollte und dass der Prophet Samuel darüber sehr betrübt war, dass sie einen König wollten, hat sein Volk eindringlich davor gewarnt, hat das Volk gewarnt, gesagt, wenn ihr einen König habt, er wird eure Söhne als Soldaten nehmen, ihr werdet Steuern bezahlen, er wird eure Äcker nehmen, überlegt euch das. Samuel war so betrübt, dass sie einen König wollten, mit der Begründung, wir wollen ein Volk sein, wie jedes andere auch. Wo Gott so gesorgt hatte, auch durch die Zeit der Richter hindurch, und offensichtlich war, dass sie keinen König brauchten, aber sie wollten einen König, und Gott hat eingewilligt und hat Saul erwählt. Und dann lesen wir im Wort Gottes, dass Saul so ein Typus ist für jemanden, der mit menschlichen Methoden im Reich Gottes agiert. Und es kommt zu Schlüsselsituationen, aus denen wir sehen können, dass es Saul unheimlich wichtig war, dass seine eigene Ehre nicht verletzt wird und sein Ruf nicht beschädigt wird. Er war konkret ungehorsam und der Prophet hat ihn massiv gewarnt. Und Sauls Reaktion ist, ja, ich habe gesündigt, ja, ich habe ganz falsch gehandelt, aber ehre mich vor dem Volk. Das ist ein ganz zentraler Satz von Saul. Ehre mich vor dem Volk. Ja, das ist alles schiefgegangen, das mag sein, aber Hauptsache vor dem Volk ist alles soweit okay. Hauptsache die Etikette oder das Äußerliche stimmt. Das ist ein Typus für dieses mit menschlichen Ideen im Reich Gottes agieren, bis dahin, dass er dann den Auftrag hat, die Amalekiter auszurotten, an ihnen den Bann zu vollstrecken. Was er nicht tut, lässt den König am Leben und verschont die guten und angesehenen Tiere. Und als er darauf angesprochen wird von Samuel, ist die Begründung, das Volk hat es gemacht. Also ich bin nicht schuld. Also daraus können wir sehr, sehr viel ablesen aus seinem Wesen. Und es kommt dazu, dass Samuel ihm sagt, du warst ungehorsam. Und Saul lässt wieder so eine Scheinbuße los. Und ja, ich habe gesündigt, aber jetzt macht doch, dass alles ganz schnell wieder gut ist. Und hält ihn fest, reißt ein Stück von seinem Gewand weg. Und Samuel sagt, so wie du mein Obergewand abgerissen hast, so hat Gott dir das Königreich weggerissen. Und Gott beruft David als König. Samuel hält den Auftrag, einen neuen König zu salben. Und dann kommt er zu dem Haus von dem Isai. Und dort werden alle möglichen Brüder vorgeführt. Und jedes Mal sagt Gott zu Samuel, nein, der nicht. Bis Samuel fragen muss, hast du denn noch irgendwo einen Sohn? Ach ja, da irgendwo auf dem Feld, da gibt's noch einen. Und das ist ein starker Trost. Also wenn du dich so siehst in der Situation, ich bin der Vergessene auf dem Feld. Wenn es Leute zum Vorzeigen gibt, also ich bin da nicht dabei, ich bin draußen bei den Schafen. Gott sieht dich und Gott beruft dich. Und Gott hat dafür gesorgt, dass der David geholt wurde und letzten Endes von Samuel zum König gesalbt. Das ist weit vor der Tatsache geschehen, als David König wurde. Da gibt es einen erheblichen Zeitraum und da ist heftig was abgegangen in dieser Zeit. Also von dieser gesamten Geschichte, wie David in sein Königtum überhaupt hineingekommen ist und was dort alles stattfand, können wir sehr, sehr viel lernen. An dieser Stelle, es beginnt ein Prozess der Veränderung, dass wir aus unserer gesamten Gesinnung, das nach und nach rauskommt und wir die Gesinnung Christi oder des Wortes haben und im Reich Gottes nach den Werten oder nach den Regeln des Reiches Gottes auch leben und agieren. Und David ist so ein Beispiel, als er als König gesalbt war, hat er nicht danach mit aller Gewalt dafür gesorgt, auch auf den Thron zu kommen. Wir können davon lesen, dass er dann Saul diente, indem er Harfe spielte, weil Saul von einem bösen Geist geplagt wurde und David sein Spiel ihm Erleichterung verschafft hat. Zweimal versucht Saul, ihn mit einem Speer umzubringen, zweimal konnte David ausweichen und war wieder bei den Schafen. Und da verging eine Zeit mit Verfolgung und Entbehrung, wo man menschlich sagen könnte, nichts von dem versprochenen Königtum oder von seiner Salbung zum König war in dieser Zeit sichtbar. 0, nichts. Er war gesalbt vom Prophet und das war ganz klar vom Herrn. Aber bis er am Ende König wurde, noch mit der Zwischenstation über Hebron, bis er überhaupt nach Jerusalem kam, da vergingen noch einige Jahre. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich denke, manch einer von uns ist in dieser Phase, wo das jetzt nicht so sichtbar ist, aber Dinge von Gott her sind schon geschehen und wir sind einfach in einer Phase oder einem Prozess von Veränderung und Vorbereitung. Und deshalb war mir das wichtig, dass wir die allgemeine Berufung, die wir haben, nochmal anschauen. Weil bevor wir in einen Dienst kommen für oder an anderen Menschen, kommt unsere Vertiefung oder unsere Vertiefung unserer Beziehung zum Herrn, kommt unser Dienst für den Herrn direkt. Und das ist wichtiger als der Dienst an Menschen. Das hat seinen Grund, weil es macht uns später, wenn wir auch Menschen dienen, gibt uns das ein festes Fundament, da auch an bestimmten schwierigen Situationen durchzuhalten. Deshalb ist, bevor es einen Dienst an Menschen gibt, kommt ein Dienst für den Herrn oder ein Vertiefen der Beziehung. Und das hatte David in der Zeit als Hirte, wo er Lobpreiser war, wahrscheinlich seine Harfe mit auf dem Feld hatte und wo er und Gott alleine waren und als Zuhörerschaft die Schafe und das Gras. Das war seine Vorbereitungszeit, auch Zeit von bestiegenen Bewährungen, was er dann noch später berichtet, wenn der Löwe kam und versucht hat, ein Schaf zu stehlen, dann ist David nicht ausgerissen. Also ein Prozess der Veränderung kommt. Dieser Prozess sieht manchmal so aus, als wäre die Verheißung nicht in Erfüllung, als wäre die ganz weit weg, so weit weg wie nie zuvor. Wir erinnern uns oder lesen das nach. David ist so weit gegangen, dass er zu den Philister ging und sich dort wahnsinnig gestellt hat. Also das spätestens war ein Moment, wo von seiner Berufung und Salbung zum König nichts mehr zu sehen war. Er ist zu den Feinden oder musste zu den Feinden gehen, wo er vorher Goliath besiegt hatte. Und da möchte ich jeden ermutigen, der irgendwo weiß, ja, hier bin ich gerade, geh weiter. Nicht zurückdrängen lassen, nicht aufgeben, nicht die Gedanken erlauben oder den Gedanken des Feindes zuzuhören, guck mal, du hast dich groß entschieden und das wurde dir verheißen und was ist denn jetzt? Nicht. Also lass es. Also David hörte nicht auf solche Gedanken, obwohl er da heftigste Prüfungen erlebt hat. Die Pläne Gottes hatten sich nicht geändert zu keiner Zeit und David wurde durch solche Erlebnisse geformt und letzten Endes auch getestet. Dann der dritte Punkt, dass die Beförderung im Reich Gottes durch andere kommt. Was jetzt nicht meint, dass wir passiv sind und gar nichts tun und abwarten, aber es ist im Reich Gottes anders wie in dieser Welt, dass wir uns mit eigener Kraft in Positionen bringen. Das finden wir in der Geschichte mit David ganz explizit. Kann ich uns mal kurz lesen, das 1. Samuel 16. Dass die Situation, wo Saul dann von einem bösen Geist geplagt wurde und es ihm offensichtlich da sehr, sehr schlecht ging. Und dann steht geschrieben, einer von den jungen Männern, also die um Saul herum waren, antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Also das ist ein Beispiel. David hatte den Ruf, war gesalbt und David war wieder bei den Schafen. Und dann kommt der Tag, wo andere dem Saul sagen konnten, da gibt es einen Mann, der kann dir Erleichterung verschaffen, lass den holen. Und er wird geholt. Also der Tag der Beförderung kommt. Und das kann kein Mensch verhindern. Was David bis dahin getan hat, war in Treue seinen Dienst tun. Und zwar seine ganz profane Arbeit, nämlich Schafe zu hüten. Und worauf es da ankommt in dieser Phase, ist Treue. Treue in dem, was du jetzt im Augenblick tust. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott sieht uns in jedem Moment. Und die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, das bedeutet, dort, wo du jetzt bist, im Augenblick, wo du jetzt lebst, wo du jetzt arbeitest, genau dort sieht Gott, ob du treu bist oder nicht. Und Treue ist die Eigenschaft oder die Qualifikation für Berufung. Wir brauchen keine besondere Bildung oder Sprachkenntnisse oder irgendetwas anderes. Aber wir brauchen Treue. Treue ist die absolute Voraussetzung. Jemand, der untreu ist, wird nichts Größeres anvertraut bekommen im Reich Gottes. Deshalb sehe ich das mit großer Sorge, dass eine junge Generation heranwächst, die sich in keine Richtung mehr festlegt. Ich habe jetzt vor kurzem das Wort Maybe-Generation gelesen. Mal sehen, nicht festlegen, abwarten bis zum letzten Moment. Treue ist eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft, dass Beförderung kommt. Und David war gesalbt und war wieder bei den Schafen, bis er gerufen wurde. Dann gibt es diesen Vers, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Gott kennt die rechte Zeit. Gott weiß, wann genau bestimmte Dinge dann zur Tat kommen, wann du in Aktion trittst und dann auch ganz konkrete Entscheidungen fallen. Und Gott weiß, wann die Zeit da ist. Und wir tun gut daran, auf diesen Moment auch zu warten. Zum einen, weil wir wollen, dass Gottes mächtige Hand mit uns ist. Und weil Gott möchte, dass wir nicht Schaden nehmen, wenn wir ohne Vorbereitung in bestimmte Dinge hineingehen. Und wir hatten Kontakt mit verschiedenen Dienern im Reich Gottes, die in Bereiche hineingegangen sind und Schaden genommen haben. Und oft hat das etwas mit dem falschen Zeitpunkt zu tun oder mit einer unzureichenden Vorbereitung. Also die Beförderung kommt durch andere, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt warten, was passiert, sondern dass wir in dem, wo wir sind, treu sind. Und glaubt mir, Gott legt Wert darauf, als Beispiel, wie wir hier staubsaugen. Und Gott sieht, wie wir das machen. Gott schaut auf die ganz kleinen Dinge. Und beim Vorbereiten sind mir da wieder verschiedene Erlebnisse in Erinnerung gekommen, wo ich heute weiß, das hat Gott damals gesehen und hat bestimmte Situationen bewertet und die waren ein Baustein zu dem Tag heute und zu dem, was noch kommen wird. Glaubt nicht an einen Gott, der irgendwo ganz da oben allmächtig sitzt und der derart beschäftigt ist, im ganzen Universum die großen Geschicke zu lenken, dass er keine Aufmerksamkeit hätte für unser tägliches Leben. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott sieht uns und er sieht, wie wir Dinge tun. Also diene an dem Ort des Dienstes, den du jetzt hast, in Stille und Treue. Das ist meine Notiz. Dann haben wir die Phase 4. Das würde ich die Phase der Prüfung nennen. Also an dem Leben von David können wir sehen, diese Zeit als Hirte, die Zeit, wo er offensichtlich viel in der Gegenwart Gottes verbracht hat, hat ihm ein Fundament gegeben, was ihm dann, als Saul ihn verfolgte und nach dem Leben trachtete und David flüchten musste und in Gebirgen und Höhlen wohnte und Saul permanent hinter ihm her war, war David in der Lage, sein Herz davor zu bewahren, über diese Zustände bitter zu werden oder alles hinzuschmeißen oder Gott zu verlassen. Und dass er das durchhalten konnte, bis dahin, dass er sich sogar davor bewahrt hat, selber Hand anzulegen und Saul aus dem Weg zu räumen. Diese Begebenheiten dieser Höhle, die sitzen hinten in der Höhle und verstecken sich und Saul kommt vorne rein und ich denke, die hatten da schon mächtig Angst hinten, weil es steht geschrieben, dass Saul den Rest des Volkes einen Kopf überragte. Ich denke, dass er wirklich auch körperlich ein mächtiger Mann war und will da seine Notdurft verrichten. David schneidet einen Zipfel in seinem Gewand ab und da steht geschrieben, dass er danach ihm das Herz schlug, dass er ihm das Gewand abgeschnitten hat. Und das gegenüber einem Menschen, der ununterbrochen versucht hat, ihn umzubringen. Und dass David in der Lage war, so eine Haltung zu bewahren, das kam aus der Zeit der Vorbereitung. Wie ein Verbrecher gejagt, obwohl er Saul solche Erfolge beschert hat, solche Schlachten geschlagen hat. Es ging ja los mit dem Ding mit Goliath, wo das ganze Kriegsvolk 40 Tage lang in Angst war. Und David kam und Goliath erschlug. Und später große Kriege. Und dann dieser entscheidende Satz, wo die Frauen singen, Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000. Nach diesem Satz war Saul sein Feind, aus Neid. Aber letzten Endes hat Saul massiv profitiert von dem Erfolg von David. Und David hatte nie im Sinn, das zu nutzen, um sich über Saul zu stellen. Und David hat sich nicht hinreißen lassen, womit habe ich das verdient, dass der Saul mich hier verfolgt, ich gewinne hier Schlachten für ihn, wie kann das sein, ich werde wie ein Verbrecher gejagt, Saul trachtet mir nach dem Leben, war das jetzt alles umsonst, habe ich denn alles falsch gemacht, hat sich Samuel geirrt, all das lesen wir nicht von ihm. David war sicher, dass Gott ihn gerufen hat und David wusste einfach, der Tag wird kommen. Und er hat sich nicht gewagt, selber dafür zu sorgen, dass Saul stirbt. Obwohl bekannt war und Gott gesagt hatte, dir habe ich das Königreich weggerissen. Wer die Geschichte kennt, da gibt es ja dann diesen Sohn von so einem ausländischen Volk, der dann denkt, sich Pluspunkte verdienen zu können, um David Sauls und Jonathans Tod zu melden. Und er lügt und erzählt, Saul hätte ihn gebeten, ihn abzustechen oder umzubringen, und das hat er dann halt gemacht. Und David zeigt dort wieder seine Haltung und sagt, du hast Hand an den Gesalbten des Herrn gelegt und deshalb auf dein eigenes Wort hin stirbst du jetzt. Ruft einen Knecht ran und er bringt ihn um. Also selbst da war David nicht, oh wunderbar, endlich ist er weg, Halleluja. David hat getrauert. Und das geht, weil es da eine Zeit der Vorbereitung gab, weil David das trainieren konnte, sein Herz zu bewahren, weil David diese Beziehung zum Herrn hatte. Und wenn man das genau studiert, die Beziehung Sauls zum Herrn direkt hat nicht existiert. Wenn wir genau lesen, wie er mit Samuel spricht, spricht er immer von, befrag du deinen Gott. Was hat dein Gott gesagt? So redet Saul. Und David hat direkt mit dem Herrn reden können und direkt Gottes Stimme gehört. Saul brauchte den Propheten und ganz am Ende stürzt er so weit ab, dass er sogar noch von der Wahrsagerin den Totengeist von Samuel holen lässt. Das nochmal unterstreicht, er hatte nie eine Beziehung zum Herrn. Und das ist also das Grundschema, was für uns wichtig ist, aller Dienst, den der Herr für uns hat und wo er möchte, dass wir dort effektiv sind und was bewegen, ist auf der Basis einer Beziehung zum Herrn. Dass das Ganze nicht zum Arbeitsvertrag vorkommt oder zur Leistung. Also die Phase der Prüfung. Die Phase der Prüfung sehen wir auch bei Josef, der ganz klar berufen war, Träume hatte von Gott, die seinen Brüdern freudig mitteilt und zum Lohn dafür als Sklave verkauft wird. In Ägypten landet und dann dort kurz aufsteigt und durch eine verlogene Frau ins Gefängnis kommt und dort für Jahre im Gefängnis ist. Das ist genau dasselbe. Scheinbar sprechen alle Tatsachen dafür, dass Gott sich geirrt hat oder dass nichts von alledem, was er verheißen hat, passiert. Also vielleicht sind wir gerade in so einer Phase, wo alle Tatsachen dagegen sprechen. Das bedeutet nicht, dass Gott uns verlassen hat oder seinen Plan geändert hat, sondern das ist lediglich eine Lehreinheit. Der Herr möchte, dass wir Dinge lernen. Und das sieht bei jedem ein bisschen anders aus, weil Gott schon weiß, was er dann durch uns tun will. Und Gott uns nicht unvorbereitet in irgendwelche Sachen hineinkommen lassen will. Und auch von Josef sehen wir, dass er nicht voller Vorwurf war gegen Gott. Warum mache ich das hier durch? Warum sitze ich hier im Gefängnis? Ich habe mich korrekt verhalten, habe mich nicht verführen lassen von dieser Frau und zum Lohn sitze ich jetzt hier. Was bist denn du für ein Gott? Josef hat sich nicht hinreißen lassen, so über Gott zu denken. Er beweist seine Treue. Er hat an dem festgehalten, was Gott versprochen hatte. Davids und Josef Haltung, dass Gott selbst den scheinbaren Sieg des Feindes in einen Triumph verwandeln kann, befestigte ihr Herz und bewahrte sie für ihre Bestimmung. Und dann gibt es diesen Vers von David, den ich wirklich sehr erstaunlich finde, Psalm 27,3. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Das ist gigantisch. Lass uns mal kurz überlegen, wie schnell wir uns fürchten, wie schnell uns bange wird. Und David konnte sagen, ein Heer kann sich gegen mich lagern, mein Herz fürchtet sich nicht. Das ist einfach großartig. Also Gott muss uns darauf vorbereiten, dass wir in unserer gesamten Gemütslage nicht mehr abhängig sind von unseren Stimmungen, nicht mehr abhängig sind von der momentanen aktuellen Situation. Weil wenn wir dem Herrn dienen, kommen wir in Situationen, die sich nicht gut anfühlen. Und der Herr will uns vorbereiten, dass wir in solchen Situationen nicht fallen. Dass wir nicht mehr abhängig sind von unserer Seele oder von unseren Gefühlen. Das ist echt eine Voraussetzung für Erfolg im Reich Gottes. Von daher wollen wir nicht vorzeitig aus der Schule laufen oder das abkürzen. Und ich glaube, dass aus Treue Kühnheit wächst. Aus Treue wächst Kühnheit. Und ein Beispiel für Davids Kühnheit war, dass er dem Goliath entgegengetreten ist und dass er der Einzige war von dem gesamten Kriegsherr Israels, der diese Tatsache noch wusste, weil das sagt er dann auch, als er Goliath entgegentritt, ich komme gegen dich im Namen des Herrn der Herrscher. Der einzige von der gesamten Armee, der noch wusste, wir haben einen Gott. Und konnte Goliath besiegen. Also, der Aufstieg von David fand statt, weil Gott einen souveränen Plan hatte. Und er fand auch statt, weil David in Zeiten der Prüfung richtig reagierte. Und weil er sich als treu erwies. Und nun sollen wir uns nicht fürchten, da kommt irgendwann eine Situation, wo Gott uns prüft, und wenn ich in der Situation versage, dann war's das. Dann bin ich aussortiert. So ist Gott nicht. Ich denke nicht, dass es unendlich viele Varianten oder Möglichkeiten gibt. Und ich habe das auch schon in meinem eigenen Leben und bei Leuten beobachtet, dass Gott mit uns in der Schule doch manchmal so Kreise geht, wenn wir an bestimmten Situationen die Prüfung nicht bestanden haben, dass einfach ein Kreis stattfindet und wir wieder an denselben Punkt kommen, weil Gott gerne sehen will, dass wir dann richtig reagieren. Und manchmal findet das in unserem Leben statt, so da einen Kreis laufen, um wieder an derselben Stelle vorbeizukommen, um die Prüfung zu bestehen. Also es gibt da nicht diese eine Chance, und wenn man die verpasst hat, dann war es das. So ist Gott nicht. Aber Gott will, dass wir bestimmte Prüfungen bestehen, dass wir richtig reagieren. Und das war die Gründe für Davids gewaltige Königsherrschaft, für den gewaltigen Segen, der durch diesen Mann kommen konnte. Psalm 101, Vers 6, meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, dass sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenen Weg wandelt, der darf mir dienen. Und vollkommener Weg bedeutet nicht, das sind Menschen, die keine Fehler mehr machen, sondern das sind Menschen mit dieser Gesinnung, von der ich vorhin sprach. Das bedeutet vollkommen im Wort Gottes. Vollkommen meint eine demütige Haltung, Hingabe und Treue. Andere Bibelübersetzungen übersetzen hier mit schlicht oder beständig oder fromm. Weil das Gute ist, dass wir im Reich Gottes Fehler machen dürfen und dass alle, die Fehler machen, qualifiziert sind fürs Reich Gottes. Und unsere Fehler, die wir machen, sind für Gott überhaupt kein Problem. Wir brauchen keine Angst haben, dass durch unsere Fehler irgendwas im Großen und Ganzen aus den Fugen gerät. Wir dürfen Fehler machen und das ist für Gott kein Problem. Auf vollkommenen Weg meint eine Gesinnung und eine Haltung, die dem Herrn gefallen, ihm zu dienen, und Demut, biblische Demut meint, die Dinge so zu tun, wie sie das Wort Gottes sagt. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Dann gibt es interessante Stelle 2. Timotheus 2, Vers 2. Da sagt Paulus zu ihm, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Hier steht, das vertraue treuen Menschen an. Bedeutet, Menschen, die bereits treu sind, denen wird etwas anvertraut. Timotheus soll nach Leuten suchen, die zum Zeitpunkt der Suche und des Findens bereits treu sind. Also die Frage, was kann ich jetzt tun? Treu sein. Dann gehörst du zu denen, die Gott sucht und findet und wo Gott sich freut, dich zu finden. Die Befähigung zu dem, was Gott für dich vorhat, die kommt von ihm, die kommt vom Herrn. Aber die Bedingung von uns aus ist, dass wir treu sind und das Ganze in Treue verwalten. Wenn wir ohne Treue in Dienste kommen würden oder zu geistlichem Erfolg, dann wären wir stark in der Gefahr, dass Hochmut kommt. Und wie wir das Sprichwort kennen, Hochmut kommt vor dem Fall. Und der Fall ereignet sich dann mit Sicherheit. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir erkennen, alles, was wir tun können für das Reich Gottes, das können wir eben nicht aus uns selbst heraus tun, sondern durch Jesus in uns. Oder er durch uns. Wie Jesus das sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und je länger wir dem Herrn folgen, glaube ich, umso deutlicher wird uns diese Tatsache, dass es so ist. Dass wir ohne ihn wirklich nichts tun können. Aber wir bleiben nicht bei der Erkenntnis stehen, dass wir ohne ihn nichts tun können, sondern wir glauben, dass er sich durch uns mächtig erweisen wird. Also wir treffen eine Entscheidung, das ist wirklich der Start für das Ganze. Wenn wir die nicht treffen oder uns dem verweigern, dann wird das alles nicht stattfinden. Und ich denke, dass wir uns dafür ein bisschen Zeit nehmen könnten jetzt. Und dass wir das ganz einfach dem Herrn sagen können, wenn wir das wollen.